Ja, liebe Geschwister hier in Wolfratshausen, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Danke auch für das freundliche Willkommen. Es ist schön, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir uns miteinander auch unter Gottes Wort stellen können und dass wir so auch von Gott uns ansprechen lassen können. Ich bringe euch auch herzliche Grüße mit von Wolfgang Dorn, unserem Präsidenten, von Martin Böhnhardt, der ja für die Jugendarbeit auch zuständig ist. Mit den beiden arbeite ich ja in der Vereinigung auch zusammen. Und insofern auch Sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Und wir freuen uns, dass wir mit euch auch so verbunden sind. Das sind ja besondere Zeiten, in denen wir hier uns versammeln. Wir sind dankbar, dass wir uns versammeln können, auch wenn wir uns vorstellen können oder uns auch wünschen, dass es sich mal wieder auch ändert. Wir hoffen, dass es auch irgendwann mal wieder soweit ist, aber solange versuchen wir das Beste aus der Situation einfach auch zu machen. Und so wollen wir auch heute diesen Gottesdienst erleben. Wir hatten ja schon das Bibelgespräch, wir haben schon eine ganz interessante Geschichte auch für die Kinder gehört. Dankeschön auch dafür. Wir haben schon auch Musik gehört und vielleicht wächst in uns auch der Wunsch, wenn wir dann alle mal wieder mitsingen können, richtig kräftig mitzusingen, dass die Wände hier wackeln, wenn wir das im Moment auch nicht können. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Situation des Neuen Testamentes, einen Brief des Apostel Paulus, den ich vor einiger Zeit einmal gelesen habe. Ihr wisst, Apostel Paulus hat ja verschiedene Briefe geschrieben und ich habe einen von den kleinen Briefen einmal gelesen, der in der Lutherbibel nur so 2 Seiten ausmacht. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr ihn gerne mit mir zusammen aufschlagen. Er findet sich in Titus, der Titusbrief, und dort Titus 2, Vers 11. So, Thessalonicher, Timotheus, Titus, die 3 T's, die da so hintereinander kommen. Titus 2, Vers 11. Dieser Vers, der soll heute Morgen so unser Einstieg in unser Thema sein. Dort heißt es: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. So drückt es die Lutherbibel aus. Andere Bibeln sagen, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Als ein Beispiel. Und wenn es hier darum geht, wo ist denn die heilsame Gnade Gottes allen erschienen? Wo ist sie denn sichtbar geworden? Dann denkt man natürlich ganz schnell an die Geburt Jesu. Jesu ist geboren worden, Gott wurde Mensch. Von allen sichtbar, die zumindest in der Zeit damals auch gelebt haben. Und so wurde Gottes Gnade unter den Menschen sichtbar. Das ist auch ein Grund, warum dieser Bibeltext oft so in der Weihnachtszeit gepredigt wird. Aber er hat natürlich eine Bedeutung darüber hinaus. Er ist die ganze Zeit von Aktualität. Warum ist dieser Text heute für unsere Predigt wichtig? Das hat mit einem kleinen Wörtchen zu tun, das hier gebraucht wird in der Lutherbibel. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist dieses kleine Adjektiv heilsam. An diesem Wörtchen bin ich hängen geblieben, an diesem Wörtchen heilsam. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Denn dieses Wörtchen heilsam hat meine Aufmerksamkeit erregt, als ich das so gelesen habe. Liegt vielleicht auch daran, dass ja vorher zumindest in der Lutherbibel noch so eine Überschrift eingefügt wird, die dann auch heißt, die heilsame Gnade. Es liegt aber auch daran, dass das Wörtchen heilsam vorher schon ein paar Mal vorgekommen ist. Und manchmal geht es ja einem so, wenn man was liest, dass man sagt, Moment, war das schon mal. Und so ging es mir auch hier, dass ich an diesem Wörtchen heilsam hängen geblieben bin. Was hat es denn damit auf sich? Mit dieser Frage möchte ich nachher nochmal ein Stückchen weitergehen. Vorher aber nochmal ein paar Worte zum Titusbrief. Was wisst ihr über Titus? Titus ist jetzt nicht so eine dieser wichtigen, dieser großen Gestalten, die immer wieder so im Mittelpunkt stehen. Wir wissen nicht sehr viel über den Titus. Aber wir wissen ein paar Dinge. Der Apostel Paulus bezeichnet Titus in seinen Briefen als einen treuen Diener. Er beauftragt den Titus beispielsweise auch mit der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Also dort in Korinth und in der Gegend sollte der Titus Geld sammeln, damit die Gemeinde in Jerusalem unterstützt werden kann, die in Armut und in Verfolgung lebte. Er nennt den Titus auch seinen rechten Sohn, er nennt ihn einen Gehilfen und später spricht er auch von Titus als einen Bruder. Und als Paulus ganz am Anfang seines Dienstes, nachdem er ja zuerst die Gemeinde verfolgt hat, sich dann zurückgezogen hat und irgendwann hat er sich ja dann auch auf den Weg begeben und hat gesagt, jetzt muss ich aber zur Gemeinde nach Jerusalem. Ich muss mich den Leuten dort vorstellen als Christ. Da ist er natürlich auf viele Vorbehalte getroffen. Aber er hatte zwei Brüder an seiner Seite, nämlich den Barnabas auf der einen Seite und auf der anderen Seite Titus. Die beiden haben Paulus begleitet auf seinem Weg in die Gemeinde nach Jerusalem. Und dort hat er sich vorgestellt als der ehemalige Verfolger, der jetzt Christ geworden ist und das Evangelium verkündigen will. Und damit natürlich auf viele Vorbehalte getroffen ist, aber dann doch auch angenommen wurde als ein Apostel. So ist Paulus also jemand, der auf den Titus viel setzt. Er schickt ihn auch in die Gemeinde nach Korinth mit einem Brief. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es in der Bibel ja zwei Korintherbriefe gibt. Und in der Gemeinde Korinth, da gab es Schwierigkeiten. In der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass Titus mit Paulus dort waren. Und Paulus schreibt dann im zweiten Titusbrief, im zweiten Korintherbrief, dass er den Titus mit einem Brief in die Gemeinde geschickt hat. Diesen Brief kennen wir jetzt leider nicht. Aber wir kennen dann den sogenannten zweiten Korintherbrief, der eigentlich der dritte ist, wo er sich dann lobend äußert und sagt, danke, liebe Korinther, dass ihr das angenommen habt, was der Titus euch in diesem Brief auch mitgeteilt hat. Die Gemeinde in Korinth hat sich geändert zum Guten. Und Titus war derjenige, der die Botschaft des Apostel Paulus der Gemeinde übermittelt hat. Und ihr merkt schon, Titus war für den Paulus jemand Wichtiges. Eine wichtige Person, ein wichtiger Mitarbeiter. Und das ist auch eines der besonderen Merkmale des Titusbriefes. Denn ihr wisst, dass die Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat, an wen hat er die geschrieben? Meistens doch an Gemeinden. An die Gemeinde in Rom, an die Gemeinde in Korinth, an die Gemeinden in Galatien, an die Gemeinden in Ephesus. Also immer wieder an Gemeinden hat er Briefe geschrieben. Aber es gibt drei Ausnahmen. Das eine sind die Briefe an den Timotheus, Brief an den Titus und Brief an den Philemon. Das sind drei Briefe, oder vier Briefe, weil Timotheus hat er ja zwei geschrieben, wo Paulus direkt an Personen Briefe geschrieben hat, an seine Mitarbeiter. Deshalb nennt man die Briefe in der Theologie auch die Pastoralbriefe oder die Hirtenbriefe, also Pastor heißt ja übersetzt nichts anderes als Hirte an dieser Stelle. Das sind also die Hirtenbriefe. Briefe, die der Apostel Paulus an enge Mitarbeiter geschrieben hat. Und so merken wir schon, dieser Titusbrief ist also etwas Besonderes. Er schreibt an Titus, an seinen Mitarbeiter, der aber auch an einem besonderen Ort ist. Titus befindet sich nämlich, und das sehen wir aus dem Zusammenhang, auf der Insel Kreta. Wie ist Titus nach Kreta gekommen? Nun, das wissen wir nicht so genau. Wir wissen nur, in Titus 1, Vers 5 heißt es, dass Paulus sagt, ich habe dich dort auf Kreta zurückgelassen. Wahrscheinlich waren sie irgendwann gemeinsam dort. Es wird in der Apostelgeschichte nicht berichtet. Waren sie auf einer seiner Missionsreisen, haben sie dort Zwischenstationen gemacht, das dann nicht berichtet wurde? Oder war das nochmal eine andere Reise, die nicht dargelegt wird? Wir wissen es nicht, aber ganz offensichtlich war Paulus mit Titus mal auf Kreta. Und er ist dort weitergereist und hat gesagt, Titus, du bleibst hier. Wir haben hier auf Kreta was begonnen und du bleibst hier auf Kreta. Du bist der Pastor hier für die Insel Kreta. Und so ist Titus also auf der Insel Kreta. Kreta kommt nicht oft im Neuen Testament vor. Bei der vierten Missionsreise, bei der Reise nach Rom, da wird dann uns nochmal erwähnt, dass Paulus dem Kapitän vorschlägt, lass uns doch dort auf Kreta überwintern. Das ist besser, als dass wir noch weiterfahren, aber der Kapitän wollte noch weiter und sie haben dann Schiffbruch vor Malta erlitten und mussten dann auf Malta überwintern. Die Geschichte könnt ihr ja in der Apostelgeschichte auch nachlesen. Aber jetzt ist Titus auf Kreta. Und was war Kreta für eine Insel? Nun, damals in der Zeit war Kreta eine Insel. Homer sagte mal, Kreta ist die Insel der 1000 Städte, der 100 Städte, entschuldigt, der 100 Städte. Also es war so eine Insel, sehr zersiedelt. Immer wieder so kleine Städtchen, die dann so ihr eigenes Ding gemacht haben. Viele kleine Städte. Und die Menschen auf Kreta waren Menschen, die in der Gesellschaft damals, in der damaligen Zeit, einen ganz schlechten Ruf hatten. Also schlechter als Kreta ging es eigentlich nicht mehr. Polybios, ein Zeitgenosse in dieser Zeit des Apostel Paulus, er sagte, auf Kreta, da leben listige und betrügerische Menschen. Listigere und betrügerische Menschen als auf Kreta lassen sich sicherlich nirgendwo finden. Also Kreta stand für Lug und Betrug. Das wird auch deutlich in dem griechischen Wort kretizo. Das heißt Lügen und Betrügen. Und kretizo heißt eigentlich nichts anderes als Kreta sein. Also wenn man das sagt, du bist ein Kreta, sagt man eigentlich, du bist ein Lügner und ein Betrüger. Das ist das, was also Kreta damals auch ausgemacht hat. Und wo kommt das Wort heute noch vor? Es gibt noch ein Fremdwort, das das noch ausdrückt, in dem Wort Synkretismus. Synkretismus, Kretismus, merkt ihr da in der Mitte, da ist das Wort Kreta drin. Synkretismus, das meint, dass man so alles miteinander verbindet, vermischt. Das meint Synkretismus an dieser Stelle. Und das ist das, was auch so die Kreta auch ausgezeichnet hat. Diese verschiedenen Städte, Homer sagt die 100 Städte, die haben alle so jeder sein Ding gemacht. Aber es gab immer so Momente, da haben sie dann wieder sich zusammengetan, sich miteinander verbündet gegen andere, haben sich dann also auch wieder kurzfristig miteinander verbündet, vermischt und sie waren auch bereit, egal welche Denkrichtung da auch war, mit den Leuten auch zusammenzuarbeiten. Jeder war da willkommen und man hat alles so in einen Topf geschmissen und ist dann auch so miteinander vermischt. Synkretismus, da ist dieses Wort also immer noch vorhanden. Das sind also die Menschen auf Kreta. Und was macht Paulus? Man könnte jetzt erwarten, dass er sagt, also mit solchen Leuten halte dich lieber fern. Das ist ein gefährliches Umfeld an dieser Stelle. Aber nein, bei Paulus ist das ganz anders. Er sagt nicht, das sind aussichtslose Fälle, kümmert euch gar nicht um diese Leute, sondern Paulus geht auch zu diesen Menschen. Und er verkündet ihnen das Evangelium, er lebt es vor und er schickt auch den Titus dorthin und sagt, Titus, du musst hier weiterarbeiten, damit die Menschen das Evangelium auch kennenlernen. Also so viel mal zu dem Drumherum, zu Titus und der Insel Kreta, auf der er sich jetzt befindet. Somit ist der Brief des Paulus an den Titus also ein ganz besonderer Brief. Es ist ein persönlicher Brief auf der einen Seite, weil er den Titus ganz praktische Hilfestellungen auch gibt und ihn als seinen wertvollen Mitarbeiter auch schätzt. Und es ist so eine Ermischung aus Ermahnung und eben diesem persönlichen Zuspruch, den er dort also auch anspricht. Jetzt noch einmal zu dem Wörtchen heilsam. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Ich bin ja an diesem Wörtchen hängen geblieben und deshalb habe ich mich mit dem Titusbrief noch mal ein wenig beschäftigt. Und ich habe dann in der Konkordanz nachgeschaut, wo kommt dieses Wörtchen heilsam denn noch vor? Ich habe es ja vorher schon mal ein paar Mal gelesen und es hat mich einfach interessiert. Ich habe das jetzt nach der Lutherbibel gelesen und habe dann also meinen Computer gestartet, habe da so ein Konkordanzprogramm, gibt das Wörtchen heilsam ein. Und ich war ganz überrascht, das Wörtchen heilsam kommt jetzt in der Lutherübersetzung nur 8 Mal im Neuen Testament vor. Und das Interessante ist, von diesen 8 Mal kommt es 4 Mal im Titusbrief vor. Und die anderen 4 Male kommt es in den Timotheusbriefen vor. Also mit anderen Worten, es kommt nur in den Hirtenbriefen vor. Das ist natürlich auch wieder sehr interessant, sich das nochmal anzuschauen. Wie gesagt, das war jetzt nach der Lutherbibel. Wenn ihr eine andere Bibelübersetzung habt, merkt ihr schon, da steht gar nicht heilsam bei mir. Und in der rumänischen Bibel steht da vielleicht auch ein anderes Wort, das man anders übersetzen würde als mit heilsam. Denn wenn man sich das Wörtchen heilsam, das hier steht, in der griechischen Grundsprache anschaut, dann ist das eigentlich das Wörtchen, das mit Erlösung zu tun hat. Die Wortstamm dort ist soter, erlösungsbringend. Heilbringend könnte man auch übersetzen, statt heilsam. Es ist erschienen die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Das wäre eigentlich die wörtlichere Übersetzung an dieser Stelle. Luther, und das ist so in der Tradition der Lutherbibel, hat es mit heilsam übersetzt. Viele andere Bibelübersetzungen geben das mit heilbringend an dieser Stelle auch wieder. Und das war für mich natürlich jetzt auch interessant, dass ich gesagt habe, Moment, da steht ja eigentlich gar nicht so sehr dieser Gedanke heilsam. Was steht denn bei den anderen Stellen, wo das Wörtchen heilsam im Titusbrief noch vorkommt? Und das können wir ja gerne mal nachlesen. Ich lade euch ein, einfach mal eine Seite zurückzuschlagen. Titus 1, Vers 9. Da geht es jetzt um die Ältesten und um die Bischöfe. Und Paulus gibt dem Titus ein paar Tipps, worauf er achten soll, wenn er Bischöfe und Älteste einsetzt. Also Bischof ist ein biblischer Begriff, das meint eigentlich nichts anderes als ein Aufseher, also jemand, der so eine Region da beaufsichtigt, da ein Auge drauf hat. Das ist ein Bischof an dieser Stelle. Und da heißt es in Vers 9, er halte sich, also jemand, der Bischof oder Älteste ist, halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Also hier sagt Paulus, ermahne mit der heilsamen Lehre. Und wenn man sich das jetzt anschaut in der griechischen Sprache, was steht denn da für ein Wort? Ist das wieder ein Wort, das mit dieser Wurzel soter zu tun hat? Dann stellt man fest, dass das nicht der Fall ist. Das Wörtchen der griechischen Sprache, das hier gebraucht wird, ist ein Wörtchen, das wir im Moment in aller Munde haben und vielleicht auch gar nicht mehr hören können. Es ist das griechische Wörtchen Hygiene. Hygiene. Gesund, mit gesund kann man das übersetzen oder wird das normalerweise übersetzt. Also man könnte auch übersetzen, damit er die Kraft habe zu ermahnen mit der gesunden Lehre. Also ein ganz anderer Begriff als in Titus 2, Vers 11, der hier verwendet wird an dieser Stelle. Und das ist natürlich jetzt schon mal interessant. Also im Deutschen wird das immer mit heilsam übersetzt, aber in der griechischen Sprache sind es 2 Begriffe. Und dann schaut man sich mal an, was sind denn die anderen Stellen, wo das Wörtchen heilsam vorkommt. Nehmen wir einmal noch Titus 2, Vers 1 noch dazu. Du aber rede, wie sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Auch Titus 2, Vers 8 kommt es nochmal vor. Und jetzt, immer dann, wenn von der heilsamen Lehre, von dem heilsamen Glauben die Rede ist, da wird das Wörtchen Hygiene benutzt. Gesund. Die gesunde Lehre, der gesunde Glaube. Und da ist es natürlich jetzt nochmal interessant, wenn man nach dem Wörtchen gesund sucht im Titusbrief, stellt man fest, dass das noch viel häufiger vorkommt. Zum Beispiel Titus 1, Vers 13. Da richtet sich Paulus gegen die Irrlehrer und sagt dem Titus, wie er mit Irrlehrer vorgehen soll. Leute, die also etwas Falsches verkündigen. Und wenn ihr euch nochmal vorstellt, in Kreta, wo alles so miteinander vermischt wird, dann hat das eben halt auch Einzug in der Gemeinde gehalten. Und dann sagt er in Titus 1, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grunde weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Auch hier wieder das Wörtchen Hygiene, das dort drin steht. Gesund im Glauben. Und das ist so der Grundgedanke, mit dem ich heute mich beschäftigen möchte mit euch. 3 Fragen möchte ich an den Bibeltext deshalb stellen. Was ist das denn? Eine heilsame Gnade, heilsame Lehre, gesunder Glaube, wenn wir das mal so zusammennehmen an dieser Stelle. Was versteht denn der Apostel Paulus unter einem gesunden Glauben, unter einer gesunden Lehre? Gibt es auch ungesunde Lehre, ungesunden Glauben? Wahrscheinlich schon, sonst müsste Paulus ja nicht betonen, dass man den gesunden Glauben immer im Mittelpunkt haben muss. Also scheint auch ungesunden Glauben, ungesunde Lehre zu geben. Und das ist natürlich jetzt schon mal auch interessant zu wissen, was meint er denn damit, mit gesundem Glauben? Hier merken wir, dass die Bibel nun kein Wörterbuch ist, wo man einfach mal nachgucken könnte. Gesunder Glaube, und dann geht es vielleicht ein Doppelpunkt und dann wird das erklärt, was so Paulus darunter versteht. Sondern die Bibel ist eine Sammlung von Schriften. Da sind Briefe drin, da sind Gedichte, Gebete, alles Mögliche ist da so zusammengefasst. Aber wir haben eben glücklicherweise doch eine Menge Briefe von dem Apostel Paulus. Und so können wir die einfach auch mal nachlesen und sehen, was Paulus an anderer Stelle damit meint. Und wenn ich davon sprach, dass das Wörtchen heilsam ja auch noch in den Timotheusbriefen vorkam, habe ich einfach mal ein paar Texte aus dem Timotheus noch dazu genommen und möchte die auch noch mal lesen. Zwei Texte aus dem Timotheus. Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 3. Da schreibt Paulus nochmal an den Timotheus eine Mahnung und sagt, dies lehre und dazu ermahne. Und dann heißt es in Vers 3, wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten, also auch hier wieder das Wörtchen Hygiene, heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinn haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Also Paulus skizziert hier einen Teil, sagt, es gibt da Gruppen, die suchen nur Streit und Zank und die haben eigentlich nicht den gesunden Glauben, die heilsame Lehre verstanden. Und er sagt, die heilsame Lehre ist etwas, das mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus, mit den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus verbunden ist. Also immer wieder darauf bezieht sich der Apostel Paulus. Nehmen wir 2. Timotheus 1, Vers 13 dazu. Da wird es dann auch noch einmal deutlich. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Also Paulus sagt hier, Timotheus, halte dich an die heilsamen Worte. Ich habe immer wieder die heilsamen Worte verkündigt. Und er macht deutlich, das war immer meine Verkündigung. An anderer Stelle sagt er mal, und wir haben das im letzten Quartal, glaube ich, auch in den Bibelgesprächen betrachtet, wo Paulus dann auch sagt, ich habe nur Christus verkündigt, Christus allein, sonst nichts. Und er meint, er bezieht sich damit immer wieder auf Jesus Christus als das Zentrum des Glaubens. Und das ist, glaube ich, schon mal etwas ganz Entscheidendes, dass Paulus deutlich macht, ein gesunder Glaube, eine heilsame Lehre, die stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt. Ihr habt es ja hier auch so schön ausgedrückt. Jesus Christus, unsere Hoffnung. Er steht im Zentrum unseres Glaubens, unserer Hoffnung. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass er das Zentrum ist und niemand sonst oder nichts anderes an dieser Stelle. Und deutlich wird es auch, wenn man den Titusbrief selbst zur Hand nimmt. Wir können den Titus nochmal aufschlagen und das letzte Kapitel, das Kapitel 3, sind ja nur zwei Seiten, nochmal ein paar Verse dazu nehmen. Denn da wird das nochmal ganz deutlich beschrieben aus meiner Sicht. Titus 3, Vers 4. Heute Morgen im Bibelsprech haben wir von Epheser 2 gesprochen gehabt, aber hier in Titus wird Ähnliches auch nochmal formuliert. Und ich finde das nochmal sehr schön, wie Paulus es an Titus schreibt. Titus 3, Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst und damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Wovon spricht Paulus hier? Er spricht von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Er macht damit deutlich, als Jesus auf diese Erde kam, da wurde eines deutlich, dass Gott ein menschenfreundlicher Gott ist, dass er uns liebt, dass er uns in Freundlichkeit begegnet und dass er uns errettet, selig macht, wie es ja heißt, und zwar ohne unsere Werke. Wir können durch unser Gutsein, durch unsere guten Werke bei dem lieben Gott uns nichts verdienen. Davon haben wir auch heute Morgen gesprochen. Sondern das ist ein Geschenk Gottes. Jesus Christus hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und so wird es uns zugänglich gemacht. In der Taufe, wie es hier heißt, da gilt es dann auch für uns, da können wir es auch für uns in Anspruch nehmen. Und Paulus macht hier ganz deutlich, dass er das hier sagt, hier, der Heilige Geist ist über uns ausgegossen, wir bekommen das ewige Leben geschenkt. Und er unterstreicht das mit diesem Satz, das ist gewisslich wahr. Das ist gewisslich wahr. Das ist so unterstrichen mit zwei Ausrufezeichen im übertragenen Sinne. Und er macht dann aber auch deutlich, dass für alle, die das für sich in Anspruch nehmen, es auch Folgen hat. Das Leben verändert sich dadurch. Und er sagt ja dann auch, und jetzt lebt als Menschen, die sich mit guten Werken hervortun. Und wozu sollen sie das tun? Das ist gut und nützt den Menschen. Also die guten Werke dienen nicht dazu, bei dem lieben Gott sich ein paar Bonuspunkte zu verdienen oder den lieben Gott zu beeindrucken. Nein, sie sind gut und nützlich für andere Menschen. Dafür sind sie gedacht. Und wenn ihr euch jetzt nochmal den Kontext der Insel Kreta vorstellt, eine Insel, die eigentlich von Lug und Betrug lebt, dann macht Paulus deutlich, Christen sollen die besten Staatsbürger sein, die es nur gibt. Sie sollen die vorbildlichsten Menschen sein und damit zum Guten wirken. Damit sich Menschen davon auch angezogen fühlen und sich verändern lassen durch Gott. Das ist das Entscheidende. Und all die anderen törichten Fragen, die Paulus es nennt, über Geschlechtsregister, über das Gesetz, sagt er, da halte dich fern davon. Da sagt er, das bringt uns nicht weiter. Wichtig ist, dass ihr das Evangelium verstanden habt und dass ihr es lebt. Das sind zwei Aspekte, die ihm deutlich sind. Und so macht Paulus im Titusbrief ganz deutlich, dass es darum geht, das zu verstehen, dass Gott uns Menschen angenommen hat und uns ewiges Leben schenken will. Und wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, hat das für uns auch Auswirkungen. Das ist wie eine Medaille, ein 2-Euro-Stück. Das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite, da stehen vielleicht auch die Lehren, die Überzeugung, Glaubensüberzeugung drauf. Auf der anderen Seite aber auch, wie ich das lebe. Und genau darum geht es auch dem Apostel Paulus. Deshalb weist er immer wieder darauf hin, dass wir in unserem Lebensstil gute Vorbilder sein sollen für all die anderen Menschen. Wir werden dann nachher noch mal kurz darauf kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Schon in neutestamentlichen Zeiten, als Jesus auf dieser Erde war, war das so, dass Rabbis beispielsweise sehr wichtig waren. Da gab es den Rabbi XY und weil der Rabbi irgendetwas gesagt hat, gab es Gruppen von Nachfolgern im Judentum, die gesagt haben, das ist unser Rabbi, was er sagt, ist richtig. Und dann gab es wieder andere, die haben auf einen anderen Rabbi gehört und gesagt, was unser Rabbi sagt, ist wichtig. Und man hat dabei vergessen, auch zu schauen, was denn auch in der Bibel drin steht. Man hat es nur geglaubt, weil es irgendjemand gesagt hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch vor Augen haben, auch heute. Dass es nicht nur deshalb wichtig ist, weil es vielleicht jemand gesagt hat, den wir mögen oder so etwas, oder weil es eben halt unser Rabbi ist, sondern dass wir immer wieder auch die Verbindung zu Gottes Wort, zur Bibel auch suchen. Und deshalb Jesus Christus versuchen, immer wieder so auch in den Mittelpunkt zu stellen. Also deshalb, wenn ich frage, was ist denn diese gesunde Lehre, der gesunde Glaube, dann möchte ich als Antwort geben, der gesunde Glaube hat immer Jesus Christus im Mittelpunkt. Eine zweite Frage, die ich stellen möchte, lautet, wie ist denn die Lehre heilsam? Oder wann ist der Glaube gesund? Oder nochmal anders gefragt, macht die Botschaft, die wir verkündigen, Menschen gesund? Wenn wir das Evangelium jemandem erklären, wird er dadurch gesund? Ist das heilsam? Hilft das ihm in seinem Leben weiter? Und ihr merkt schon, mir geht es dabei um die Wirkung dessen, was wir verkündigen, von dem, was wir glauben, was richtig ist, von unserer Lehre. Und ich glaube, das ist auch für uns als Adventisten eine Herausforderung, denn wir haben sehr oft, sehr stark auch Wert gelegt auf unsere Lehre, auf das, was wahr ist, was wir als Wahrheit auch erkannt haben in der Bibel. Und ich glaube, das ist auch wichtig so. So wie ich eben sagte, das ist so die eine Seite der Medaille. Ich bin vor einiger Zeit mal in einer Gemeinde in Bayern gewesen und da kam dann so jemand in der Pause zwischen Bibelgespräch und Predigt dann zu mir und sagt, ja, ich bin hier ganz neu in der Gemeinde, hast du denn nachher Zeit, mal sich noch mit mir zu unterhalten? Sagte ich, ja, können wir machen. Und dann hat er mir kurz so seine Lebensgeschichte erzählt, dass er in einer Lebenskrise war, es war ein Student und er konnte nicht mehr weiter studieren, er hatte eine richtige Krise und er hat zu Hause gesehen, ach, ich habe hier noch eine Bibel im Regal stehen und da hat er die Bibel genommen und hat angefangen zu lesen. Und wie man das so macht, er fing auf den ersten Seiten an zu lesen und hat gelesen und gelesen und ihm ist aufgefallen, da steht ja immer Sabbat. Und er fragte sich, gibt es denn auch Christen, die den Sabbat halten? Er kannte ja nur den Sonntag. Und dann ist er ins Internet gegangen und hat gesucht, gibt es denn auch Christen, die den Sabbat halten? Und hat gefunden, oh, da gibt es ja ein paar Kirchen, die das machen. Also die Adventisten sind ja nicht die einzigen, aber es sind so die größten, die das machen. Und er hat dann auch auf der Homepage dann gesucht, gibt es da auch eine Gemeinde in der Nähe, wo ich wohne? Hat das gesucht und festgestellt, ach, gar nicht so weit weg, da ist auch eine Gemeinde. Und er hat sich entschieden, am nächsten Sabbat fahre ich dahin. Weil er hat gesehen, die haben Sabbatgottesdienst. Ist er hingefahren, fand das hochinteressant, es gab Bibelgespräch, er durfte sich beteiligen, obwohl er zum ersten Mal da war, er hat die Predigt gehört, er wurde eingeladen, dort auch in den Bibelkreis, der da stattgefunden hat, unter der Woche, und er fand das großartig und er sagte mir, toll, ihr studiert hier die Bibel, ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg, aber er hat gesagt, immer wieder höre ich die Wahrheit, die Wahrheit. Und er sagte mir, aber die Wahrheit alleine reicht mir nicht. Das war so sein Satz. Die Wahrheit alleine reicht mir nicht. Für uns als Adventist ist es ein bisschen schwieriger Satz, wenn jemand sagt, also so ging es mir jedenfalls, was brauchst du denn noch? Und er sagte, naja, hat denn nicht Jesus gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen? Sag mal, jetzt will ich auch wissen, ob diese Gemeinde hier nur die Wahrheit hat oder ob die auch gute Früchte hervorbringt. Und dann sagt er, und hat nicht Jesus auch gesagt, daran wird jedermann erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt? Sagte ich, ja, hat er gesagt. Naja, jetzt will ich auch gucken, ob diese Gemeinde auch Liebe untereinander hat, die ich jetzt hier kennengelernt habe. Und er sagte, wenn die das auch haben zu der Wahrheit, dann weiß ich, bin ich hier richtig. Ich habe ihn dann noch gefragt, was er so erwartet. Mancher erwartet ja vielleicht auch Gemeinde, so das Paradies auf Erden. Aber das hatte er gar nicht, diese Erwartung. Aber er sagte so sinngemäß, ich will aber wissen, ob die nur von Versöhnung reden oder ob die bereit sind, sich auch zu vergeben, wenn mal was schiefgelaufen ist. Das war so ein Satz, den er so sagte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gedacht, super, du wirst das hier finden, du wirst gute Früchte finden, du wirst Liebe untereinander finden. Ich kannte die Gemeinde jetzt nicht so gut, aber ich kannte ein paar Konflikte. Also manchmal ist das so, ne? Man kennt da so die Schattenseiten. Und man fragt sich dann, wird er das hier finden? Ich hoffe es, ich bete darum. Aber ich hatte ganz ehrlich auch ein paar Zweifel. Aber ich habe gehofft, dass es trotzdem gelingt. Und ich habe einige Zeit später mit dem Prediger dort gesprochen und er sagte mir, ja, der ist immer noch ganz mit dabei und wir planen gerade seine Taufe. Er hat das dort gefunden. Und es ist wunderbar. Gott ist auch viel größer als so vielleicht unsere eigenen Zweifel, jedenfalls als meine an dieser Stelle. Und er hat das dort erlebt. Aber für mich war das auch nochmal so ein Fensteröffner. Als er sagte, die Wahrheit alleine, die reicht mir nicht. ich brauche auch die zweite Seite. Eine 2-Euro-Münze, wo auf der einen Seite nur 2 Euro draufsteht, auf der anderen Seite ist sie blank, die mag für Sammler wichtig sein, weil das ist was, was es nur ganz selten gibt. Aber im täglichen Leben ist diese Münze nicht zu gebrauchen. Und dem Apostel Paulus geht es aber darum, dass hier im täglichen Leben etwas zu sehen ist an dieser Stelle. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, um die es dabei auch hier geht. An dieser Stelle. Und dem Apostel Paulus ist es deshalb so wichtig, dass die Gläubigen auf Kreta ihren Glauben nicht nur verkündigen, sondern dass sie ihn auch leben. Beides gehört hier an dieser Stelle zusammen. Und deshalb gibt er so viele Tipps, so viele Möglichkeiten, oder Tipps, ja, wie sie sich in den verschiedenen Möglichkeiten des Lebens auch verhalten können. Wir können das nochmal lesen, Titus 2, wenn wir dort anfangen mit dem Vers 1. Den haben wir schon mal gelesen, aber die nachfolgenden Verse auch, damit wir den Zusammenhang haben. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, jetzt geht es also ein Tipp an die alten Männer, denen sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, also wieder gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, also jetzt geht es an die älteren Schwestern in der Gemeinde, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren. Und, jetzt geht es um die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Interessanterweise gibt es hierfür eine Begründung, warum sie so machen sollen, damit eben in der Umgebung die Frauen auch richtig und die Männer auch gut wahrgenommen werden. Das Wort Gottes nicht in einem schlechten Licht dasteht. Desgleichen, Vers 6, ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Und jetzt geht es um den Timotheus selbst. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen, also auch wir hier wieder, und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Also Paulus ist genau dort, wo ich vorhin schon sagte, er sagt, ihr lieben Gläubigen dort auf Kreta, tut euch mit guten Werken hervor, seid gute Menschen, ihr sollt die besten Bürger des Landes sein, dass alle, die euch sehen, sagen, boah, das sind gute Menschen. Das sind Menschen, die christliche Gemeinde zeichnet sich durch Freundlichkeit, durch Hilfsbereitschaft, durch aufeinander hören auf, sie achten sich gegenseitig, sie verleumden sich nicht. Und es geht sogar so weit, sagt Paulus, dass sogar der Satan beschämt werde, weil er sagt, an dieser Gemeinde, da finde ich keinen Fehler mehr. Vielleicht sagt ihr jetzt, oh wei, das ist aber ein hoher Anspruch. Wenn ich so in den Spiegel schaue, sehe ich mich da wieder an der Stelle. Manchmal ist ja so das Problem von Idealen, dass die dann so hoch sind, dass man sagt, das schaffe ich hier eh nicht. Also man verabschiedet sich dann davon. Ich glaube nicht, dass Paulus hier Perfektion von der Gemeinde fordert. Aber er gibt der Gemeinde Orientierung. Er macht ihnen deutlich, dass das, was sie glauben, die Verbindung zu Gott eben halt auch Auswirkungen in ihrem täglichen Leben hat. Und dass sie sich dort auch voll einbringen sollen, gute Beispiele auch sein sollen. Das Evangelium nicht nur predigen sollen durch Worte, sondern eben auch durch Taten, durch ihr Leben an dieser Stelle. Und es soll eben genau das, was sie verkündigen, auch dadurch untermauert werden, dass sie das alles auch in die Tat umsetzen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der die Gemeinde damals stand und vor der wir heute auch stehen. Denn immer wieder nehmen wir uns vielleicht auch große Dinge vor und dann merken wir scheitern dann doch auch an dieser Stelle. Aber ich glaube, wenn wir Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen, ihn immer wieder einladen in unser Leben, dann kann das auch bei uns auch Realität werden, dass wir erleben, dass Gott uns führt und leitet, dass eben unser Glaube nicht nur etwas Theoretisches ist, sondern dass es auch praktische Auswirkungen hat. Und ja, die Sprüche machen das ja auch nochmal ganz deutlich im Alten Testament. Ich habe mal 2 Sprüche herausgesucht, die jetzt nochmal mit dem Wort heilsam in Verbindung stehen. Sprüche 15, Vers 4 sagt beispielsweise, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzenleid. Oder Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Freundliche Worte sind eigentlich ganz einfach. Und sie sind unheimlich hilfreich. Wäre es nicht toll, wenn wir als Sieben-Tag-Adventisten bekannt wären, als dass in dieser Gemeinde sind lauter freundliche Menschen? Wäre schon mal ein toller Anfang, oder? Wenn das die Leute über die Sieben-Tag-Adventisten sagen würden. Gemeinde Wolfratshausen, das sind alles freundliche Menschen, die da in der Gemeinde sind. Wäre doch schon mal etwas Wunderbares. Und wir wissen, dass ja auch Sprache etwas Entscheidendes ist. Sie kann einen Konflikt anstacheln, sie kann aber auch die Wut herausnehmen aus einer angespannten Situation. Deshalb spricht der Apostel Paulus auch von den Früchten eines geistlichen Lebens, von den Früchten des Geistes in Galater 5. Und da spielt zum Beispiel auch Freundlichkeit eine wichtige Rolle. Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue und ihr wisst, da gibt es noch andere Begriffe, mit denen man das weiterführen könnte. Und zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Wo finde ich denn diese heilsame Lehre? Gibt es einen Ort, wo diese heilsame Lehre auch gelebt wird? Wie sieht es aus bei uns zu Hause, in der Familie, so dem kleinsten Kreis, in dem wir uns befinden? Können wir dazu einen Beitrag leisten, dass dort ein heilsamer Ort ist? Also perfekt wird es wahrscheinlich nirgendwo sein. Also auch in unserer Familie gibt es mal Streit, da bin ich mit meiner Frau anderer Meinung oder diskutieren wir und streiten vielleicht auch oder auch mal mit den Kindern. Das ist ganz normal, dass das auch passiert an dieser Stelle. Aber trotzdem ist es dann trotzdem ein Ort, an dem man sich dann auch wieder zusammenfindet und sagt, ja, wir wollen hier in einer gesunden Art und Weise miteinander umgehen. Wie ist das so weiter darum hinaus? Dort, wo ich arbeite, wie werde ich denn auch als Adventist wahrgenommen? Es ist immer wieder interessant, wenn man so mit Menschen ins Gespräch kommt und sagen, du bist Adventist? Ja, ich kannte auch mal einen Adventist. Da bin ich immer ganz hellhörig und frage, welchen Eindruck hat er denn hinterlassen? Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer evangelischen Pastorin, die sagte mir, Adventisten, ja, ich kannte auch mal eine Adventistin. Und ich dachte, okay, was erzählt sie mir jetzt? Und da erzählte sie mir, sie ist in der Nürnberger Ecke groß geworden. Sie sagte, in unserer Nachbarschaft, da gab es eine alte adventistische Dame. Und wenn ich zur Schule gegangen bin, hat sie uns immer wieder gesagt, uns Kindern, ich bete für euch. Und das fand sie großartig. Später hat sie sogar, sie war also evangelisch, auch in der evangelischen Kirche engagiert. Sie hat dann sogar in der Schule so einen Gebetskreis gegründet und hat sich dann mit dieser alten Schwester, adventistischen Schwester, dann auch getroffen und hat ihr das erzählt mit dem Gebetskreis und die hat sie immer ermutigt, dass sie das macht und hat für sie gebetet. Und sie fand das großartig, sagte, da ist eine alte Frau in der Nachbarschaft, die betet für mich. Das war für sie verbunden mit, das sind Adventisten. Und deshalb hatte sie immer ein ganz tolles Bild von Adventisten. Als wir uns kennenlernen, sagten sie, Adventisten, das sind Menschen, die beten. Ist doch ein schönes Zeugnis, das dort diese Schwester auch gegeben hat an dieser Stelle. Ich kenne aber leider auch andere Beispiele, wo Leute sagen, Adventisten, da kannte ich auch mal einen und mein Arbeitskollege und egal, was ich zum Mittagessen mitgebracht habe, er hat immer nur an meinem Essen rumgemotzt. Jemand sagte mir, so viel Schweinefleisch habe ich noch nie gegessen in dieser Zeit, weil er ihn ärgern wollte. Und er hat jedes Mal irgendwas gesagt, aber die zwei wurden nie Freunde, konnten sich auch nie mal irgendwas Nettes austauschen an dieser Stelle, weil immer nur darüber gestritten wurde an dieser Stelle. Das hat er mit Adventisten verbunden. Das erinnert mich eher hier so an Zank und Streit über unnötige Dinge an dieser Stelle, die man dort führt. Schade eigentlich, wenn man dann solch ein Licht, ein Beispiel hinterlässt. Und ihr merkt schon, darum geht es dem Apostel Paulus auch. Gibt es deshalb auch so Orte, wo es anders möglich ist, wo man einen heilsamen Ort auch erleben kann? Wir sind immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Aber vielleicht können wir auch einen Beitrag leisten, dass dort, an dem Ort, an dem wir uns befinden, eben halt auch ein heilsamer Ort ist. Eine Frage da noch zum Schluss. Es gibt ja immer wieder so Untersuchungen, Wissenschaftler, die sich fragen, sind Menschen, die glauben, gesünder als Menschen, die nicht glauben? Also da geht es jetzt auch gar nicht um Christen oder Nicht-Christen, sondern meistens wird dann nur so gesamt untersucht. Da sind also auch andere Menschen drin, die an anderen Gott oder sowas glauben. Was meint ihr? Sind Menschen, die glauben, gesünder als Menschen, die nicht glauben? Ja, nicken einige. Ist jemand auch anderer Meinung? Ja, gibt es auch an dieser Stelle. Und mancher sagt auch vielleicht, es spielt überhaupt keine Rolle. Also krank werden kann jeder, das wissen wir an dieser Stelle. Aber es ist die Frage schon, wie geht man auch mit der Krankheit auch um an dieser Stelle? Und die Wissenschaftler stellen das schon fest. Menschen, die glauben, die eine Verbindung zu Gott haben, sind im Allgemeinen gesünder als Menschen, die nicht glauben an dieser Stelle. Es gibt aber auch ein Aber. Und dieses Aber hat damit zu tun, dass Glaube manchmal auch ungesund sein kann. Paulus spricht ja immer von dem gesunden Glauben. Und gibt es auch ungesunden Glauben? Ja, den gibt es ganz sicher. Menschen, die sich vielleicht nur noch streiten oder Menschen, die der Religion willen Bomben zünden und Menschen in die Luft jagen. Das ist, glaube ich, kein gesunder Glaube mehr an dieser Stelle, oder? Da sind wir uns einig an dieser Stelle. Da merken wir, das ist dann schon etwas, das macht dann auch, ist dann nicht mehr gesund. Also das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ihr wisst schon, in welche Richtung ich damit auch tendiere. Es ist, glaube ich, schon wichtig, Glaube ist etwas, das uns gesund macht, aber auch, es muss auch in einer gesunden Balance sein, so wie sie der Apostel Paulus hier beschreibt. Und da kann Gemeinde doch auch ein Ort sein, die zur Gesundung beiträgt. Ist Gemeinde ein heilsamer Ort? Also ich würde es mir wünschen. Ihr vielleicht auch, dass man sagen kann, Gemeinde, das ist ein Ort, da kann ich auch mit meinen Verletzungen, da kann ich auch, wenn ich eine Wunde habe, hinkommen und ich erfahre Heilung. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man sich verletzt hat, wenn man sich so geschnitten hat oder so etwas, dann hat man eine Wunde und dann wächst es erstmal wieder zu, so ein Grinchen und Kinder vor allen Dingen, aber nicht nur Kinder, auch wie Erwachsene kratzen dann immer wieder und dann, ach, es war doch zu früh, jetzt fängt es wieder an zu bluten, es fängt wieder von vorne an. Ne, und dann wissen wir, manchmal braucht eben eine Wunde einfach auch Zeit, damit es zuwachsen kann, heilen kann und dann später sieht man nicht mal, wo man sich geschnitten hat. Es gibt aber auch Wunden, die bleiben. Also ich habe hier auch so eine Narbe hier. Da bin ich mal als Teenager mit dem Fahrrad gestürzt, genau auf die Bordsteinkante, so aufgeplatzt, musste genäht werden. Ja, das sehe ich immer noch. Da weiß ich noch genau, was passiert ist. Aber es tut nicht mehr weh. Andere haben eine Wunde, die tut vielleicht immer noch weh. Manche merken das, sie haben eine Operation hinter sich und immer, wenn das Wetter sich ändert, dann spürt man auf einmal diese Wunde oder so etwas. Ja, und ihr merkt schon, auch im geistlichen, übertragenen Bereich, glaube ich, ist das auch ähnlich. Wir haben sicherlich alle schon mal einen Fehler gemacht, vielleicht jemandem anderen auch eine Wunde zugefügt oder eine zugefügt bekommen an dieser Stelle. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir dazu beitragen, dass Gemeinde auch ein Ort sein kann, wo wir Heilung erleben. Denn Jesus, Gott, ist ein Gott der Menschenliebe. Er liebt die Menschen, der Freundlichkeit. Er nimmt uns an und er schenkt uns ewiges Leben. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass Gemeinde solch ein Ort sein kann, der zur Gesundung auch beitragen kann. Wo wir Gott erleben können, wo wir einen gesunden Glauben entwickeln können und wo wir diesen Glauben andere Menschen auch weitergeben können, damit sie auch diese Gesundung erleben dürfen. In Christus ist Gottes heilsame Gnade sichtbar geworden. Somit sind wir gestartet. Ich hoffe, dass dies immer wieder durch uns, durch unsere Verkündigung, aber auch durch unser Leben und unser Zusammensein auch deutlich wird. Und dazu wünsche ich uns allen Gottes reichen Segen. Amen.